Ja, Daniel hat uns ja einleitend auch schon so darauf hingewiesen, auf die Urlaubszeit und dass Menschen unterwegs sind. Von Lasko haben wir ja auch so einen kleinen Reisebericht bekommen. Es gibt eine Frage, die stellt man sich immer, bevor man dann sich auf Reisen macht. Wenn man allein unterwegs ist, dann macht man das so im Selbstgespräch. Wenn man meinetwegen mit Familie oder so unterwegs ist, dann fragt man untereinander und die Frage lautet: Wann sind wir endlich da? Na, dann bist du ja schon losgefahren. Und das ist ja nur, wenn die Kinder hinten auf dem Sitz dann quengeln. Die Frage, die immer gestellt wird, lautet: Haben wir auch an alles gedacht? Weil das ist immer wichtig, weil wenn man unterwegs ist und dann irgendwann ankommt und man merkt, man hat dies oder jenes vergessen, doof. Oder wenn man ins Ausland will und man kommt dann an die Grenze und ist eben nicht irgendwie in so einem Schengenland, sondern auf einmal, du wolltest doch die Ausweise reinpacken und so. Und dann ist doof, wenn man es da erst merkt. Also ist immer die Frage, haben wir an alles gedacht? Und ich vermute mal, der eine oder andere wird sich diese Frage auch in diesen Tagen und Wochen dann stellen. Wenn man eine Reise macht, dann muss man ja zuallererst sich überlegen, wo will ich hin? Das ist ja das, womit es dann losgeht. Und es gibt Menschen, die fahren jedes Jahr im Sommer dann immer zum selben Ort. Das hat große Vorteile. Ich liebe sowas auch. Also wir machen es nicht, aber ich mag das so, weil, also wenn wir es dann mal machen, ich mag das so, weil der Vorteil ist, wenn man ankommt, weiß man gleich, wo alles ist und wie alles geht. Wenn man jetzt an irgendeinem Ort ist, wo man noch nicht war, dann muss man erst mal wieder gucken und wo ist hier der Bäcker und. Aber da sind die Geschmäcker ja unterschiedlich. Also der erste Punkt ist, ich muss rauskriegen, wo will ich eigentlich hin? Und dann der zweite Punkt, das hängt ein bisschen auch vom Ziel ab, aber auch vom persönlichen Vorlieben. Die zweite Frage ist dann, wie komme ich denn dahin? Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie in die USA will, dann ist das relativ klar, dass ich dann ein Flugzeug nehmen muss. Natürlich kann ich auch ein Schiff nehmen, aber dauert dann halt ein bisschen länger. Aber die zweite Frage ist dann immer, wie komme ich denn dorthin? Nehme ich jetzt das Auto oder wandern wir oder ein Zug oder Flugzeug oder wie komme ich dorthin? Und dann kommt die Frage, die eben auch wichtig ist, was benötige ich eigentlich auf der Reise? Und das ist einmal eben eingeteilt so für die Fahrt und zum anderen eben auch für den Urlaubsort, das Reiseziel, wo man dann angekommen ist. Dann überlegt man eben, was benötige ich eigentlich für diese Reise? Und es gibt ja Leute, oder wir gehen ja auch unterschiedlich damit um, es gibt ja Leute, die haben dann auch so eine Checkliste und die gehen die dann so durch, ob man dann alles hat und da steht dann eben auch drauf, was man für die Reise benötigt. Und wir heute sind ja da auch gut abgesichert und dann fragt man sich eben als allererstes, wenn es ins Ausland geht, habe ich eine Auslandreisekrankenversicherung, weil das kann schon mal sehr teuer werden. Als ich das erste Mal in Israel war mit einer Gruppe, die Pilger, die dorthin fahren, sind ja immer sehr fromm. Eine hatten wir dabei, die sagte, Auslandskrankenversicherung brauche ich nicht, weil der Herr ist ja mit dir, mit mir. Ja, war er auch. Aber sie wurde trotzdem krank und musste behandelt werden. Und das wurde teuer. Also von daher eine Auslandskrankenversicherung, eine Reiserücktrittsversicherung vielleicht vorher, wenn dann doch irgendwas dazwischen kommt. Es gibt ja dann unterschiedliche Dinge, die man dann braucht und dann gibt es ja auch so unterschiedliche Schutzbriefe. Also wenn man zum Beispiel mit dem Auto fährt, weil kann ja sein, dass irgendwo dann im Süden das Auto liegen bleibt und dann ist die Frage, wie komme ich weiter und wie kommt das Auto wieder zurück. Und also da gibt es ja ganz unterschiedliche dann auch Angebote, die wir ergreifen können, um die Reise so ein bisschen abzusichern. Um eben bei dem, was wir brauchen, auch nicht irgendwie auf die Nase zu fallen. Und das ist dann eben ein weiterer Punkt, der dann wichtig ist. Wir haben gerade den Psalm 121 gehört und dieser Psalm 121 ist auch so ein Reisepsalm. Früher nannte man die dann anders, ist ein Wallfahrtspsalm, so heißt es dann eben in der Bibel und die Eva hat es ja dann auch so vorgelesen. In der Bibel gibt es 15 Wallfahrtspsalmen und bei manchen kriegen wir ein bisschen mehr raus, bei manchen weniger. Hier bei diesem Psalm, beim Psalm 121, wissen wir nicht, wer der Reisende ist. Darüber wird nichts gesagt. Und man kann das auch durch Forschen eigentlich nicht rauskriegen. Man kann versuchen, ihm ein bisschen aber alles Quatsch. Also wir wissen nicht, wer hier auf Reisen ist. Aber wir wissen, wohin die Reise geht. Nämlich nach Jerusalem. Und das wird eben in diesem Psalm auch beschrieben. Und dann merken wir eben in diesem Psalm auch, dass der auf Reisen ist, eben auf dieser Wallfahrt ist, eben auch so einiges erleben kann. Und das ist so auf Reisen. Also mein ehemaliger Gemeindeleiter aus Ludwigsburg, der war dann auch mit Familie unterwegs. Die sind, glaube ich, jedes Jahr immer zum selben Ort dann auch gefahren und waren dann auch immer mit dem Wohnwagen unterwegs. Und dann haben sie das in mehreren Etappen gemacht und irgendwann, oder dann haben sie immer irgendwo auf dem Parkplatz oder so angehalten, haben dort gepennt. Und irgendwann, als sie dann wieder unterwegs waren, wurden sie morgens wach und merken, oh, irgendwie haben wir uns aber ziemlich erleichtert. Oder sie wurden erleichtert. Da ist nachts jemand vorbeigekommen, dann irgendwie durch eine Dichtung ein bisschen Gas zum Schlafen reingeleitet, dann sind sie jetzt in den Wohnwagen rein und haben den leergeräumt. Kann passieren. Wenn du unterwegs bist, kann dir alles Mögliche passieren. Und der Psalmist wusste das auch. Es gibt immer Gefahren auf der Reise. Einmal, ich sag mal, Gefahren, die aus der Natur kommt, dass auf einmal ein Sturm kommt. Dass auf einmal irgendwie Regen kommt. Es kann auch sein, dass die Sonne scheint wie verrückt und wenn du dann deine Mütze vergessen hast, wird es problematisch. Es gibt die unterschiedlichsten Risiken auf dem Weg oder eben, dass Feinde, die einem nicht wohlgesonnen sind, versuchen, einen übers Ohr zu hauen. Wir versuchen es dieses Jahr nochmal mit Ungarn. Eigentlich hatte ich letztes Jahr schon gesagt, da will ich nicht mehr hin. Also nicht, weil Ungarn so schlimm ist, aber mit der Vignette, also das ist ja meine Güte. Also ja, BAV 4568, das ist unser Nummernschild. Muss man ja dann angeben, man macht das ja alles elektronisch. Und dann war eine Zahl hinten falsch. Und dann kriege ich einen Brief, ich habe keine Vignette gehabt. Ich sage, doch, habe ich gekauft für teuer Geld und so. Die sehen das Bild von unserem Auto, sehen ja das Nummernschild BAV, es ist nur ein Zahlendreher drin. Mann! Dann sagt man doch, alles klar, wir haben es verstanden, ist in Ordnung. Das hat uns richtig Geld gekostet. Ja, wenn du unterwegs bist, auch zu Hause kann einiges passieren, aber wenn man unterwegs ist, dann kann man echt was erleben und manche Dinge werden dann auch echt teuer, weil wir sind sowieso chronisch unterversichert, aber dagegen waren wir natürlich auch nicht versichert. Der Psalmist, er wusste oder weiß um diese Gefahren und er fragt sich dann, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der die ganze Welt geschaffen hat. Und wir hatten es ja letzten Sonntag mit Psalm 139, wer in der Bibelstunde war, hat es ja auch mitgekommen. Das sind die sogenannten Merismen, also wo eben Begriffe benutzt werden, um eine ganze Wirklichkeit darzustellen. Und hier ist es eben auch, der Himmel und Erde gemacht hat. Und damit wird immer so beschrieben, das Ganze. Also alles, was zum Leben eben dann auch dazugehört und was in diese Welt hineingehört. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Also der Psalmist, der eben auch wusste, was es bedeutet, auf Reisen zu sein, der wusste, wohin er wollte, der auch um die Gefahren wusste, hat sein Leben daraufhin ausgerichtet, dass er eben gesagt hat, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich lese uns jetzt gleich einen Text, das ist der Predigttext für heute, und da geht es auch so um eine Reise. Da geht es auch darum, dass man unterwegs ist. Der Text ist aus dem ersten Petrusbrief, aus dem zweiten Kapitel, und der Apostel Petrus beschreibt eben hier auch etwas, man könnte sagen, von einer Pilgerschaft und auch von einer Reise. Jetzt ist nur der Unterschied, nicht der Ort, weil es geht auch nach Jerusalem. bei Petrus. Nur, es ist das himmlische Jerusalem. Also wenn Petrus hier über diese Reise spricht, dann spricht er darüber, dass wir zum himmlischen Jerusalem hin unterwegs sind. Und das will ich uns mal jetzt lesen. Ihr Lieben, so schreibt er, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Völkern, damit die, die euch als Übeltäter verleumden, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tage der Heimsuchung. Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Tun des Guten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft, als Freie und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als Knechte Gottes. Ehrt jedermann, habt die Brüder und die Schwestern lieb, fürchtet Gott und ehrt den König. Ein interessanter Text. Also vor Augen, man muss sich vor Augen halten, und das ist ja auch unsere Wirklichkeit. Wir sind auf dem Weg hin zum himmlischen Jerusalem. Das ist das Ziel unserer Reise. Da geht es hin. Und das ist erstmal auch wichtig für das eigene Leben und nicht nur für die Urlaubszeit, dass wir im Blick zu haben, wohin die Reise denn gehen soll. Und Petrus macht deutlich, die Bibel macht deutlich, unser Ziel, das Ziel unseres Lebens ist das himmlische Jerusalem. Darum geht's. Und dann ist ja die zweite Frage, wie komme ich denn dahin? Und da ist ja die Bibel auch klar, du kommst nur auf einem Weg dahin. Und Jesus selber sagt ja, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, also wichtig. Und da sagt die Bibel, Christus ist der Weg. Also das Wie wird in der Bibel beantwortet und im Christentum beantwortet mit Jesus Christus ist der Weg. Das Ziel ist klar und wie wir dorthin kommen, ist auch klar. Aber jetzt ist eben die Frage, und das ist die spannende Frage, durch alle Jahrhunderte hindurch, wie wir diesen Weg dann gehen sollen, was wir eigentlich auf diesem Weg brauchen. Und das Erste, was der Apostel dann hier dann auch schreibt, er schreibt an die Fremdlinge und Pilger. Also das griechische Wort, was hier benutzt wird, meint eigentlich so an die, die auf der Durchreise sind. Also ihr seid die, die auf der Durchreise seid. Ihr seid die, die eigentlich kein Bürgerrecht habt in dieser Welt. Und das ist erstmal auch wichtig dann zu wissen. Denn jemand, der unterwegs ist und der pilgert und der ein bestimmtes Ziel vor Augen hat, der richtet natürlich sein Leben auf diesem Weg aus nach dem, wovon sein Weg dann auch bestimmt, wohin die Reise geht. Wenn das Ziel deines Lebens eben ist, oder wenn wir sagen, das Ziel unseres Lebens ist im Hier und Jetzt, natürlich, ich weiß, irgendwann sterbe ich, aber dann meine Kinder, Kindeskinder und so weiter und so weiter. Wenn das Ziel ist, dann werde ich auf dem Weg ganz anders unterwegs sein. Dann werde ich diesen Weg ganz anders gehen. Ihr werdet den Weg anders gehen, wenn ihr wisst, ihr fahrt jetzt mit dem Auto, mit dem Zug oder seid zu Fuß unterwegs. Also ich fahre ja auch gerne mit der Bahn, und nur da hat man eben immer so das Problem, also mir geht es gar nicht darum, ob sie pünktlich da ist, aber pünktlich da ist sie ja selten. Aber pünktlich abfahren tut sie fast immer, vor allem wenn man selber eine Verspätung hat. Dann wird sie pünktlich. Und das merke ich so, dass mich das immer stresst, weil dann muss ich zu der Zeit an dem Ort sein. Das ist mit dem Auto viel einfacher. Und wenn ich mit der Bahn unterwegs bin, oder wenn wir zu Fuß unterwegs sind, oder Ihnen ist wohl unbedingt, dass wir nächstes Jahr wieder mit dem Fahrrad durch Brandenburg fahren, wenn wir so unterwegs sind, dann ist das Gepäck ein anderes, als wenn wir mit dem Auto unterwegs sind. Im Auto, jetzt haben wir das glücklicherweise auch den Bus, da kann man immer alles reinschmeißen. Brauchen wir das, brauchen wir nicht? Keine Ahnung, ist doch egal, schmeiß rein. man ist anders unterwegs, je nach Ziel und je nachdem, wie man auf der Reise ist. Und da sagt eben Petrus, weißt du, du bist unterwegs als ein Mensch, der in dieser Welt keine Bleibe hat, der in dieser Welt eigentlich ein Fremder ist, der in dieser Welt eigentlich kein Bürgerrecht hat, der in dieser Welt eigentlich auf der Durchreise ist. Und dementsprechend sollten wir uns dann auch überlegen, mit was wir uns belasten. Dass wenn wir zum Beispiel merken, dass das Leben dann langsam sich dem Ende zuneigt, und das merkt man nicht mit 30 und mit 40, mit 20 schon gar nicht, aber irgendwann so merkst du dann so mit 60, mit 70 oder so, oh, es läuft alles anders, es geht alles anders und das Leben ist doch endlich. Und wenn wir dann vollgepackt sind mit Dingen, die wir nicht loslassen können, dann wird es schwierig, fröhlich auf dem Weg ins himmlische Jerusalem unterwegs zu sein. Also von daher ist das etwas, was für Petrus erstmal sehr wichtig ist. Das Ziel ist klar, wie wir dorthin hinkommen, ist auch klar. Wir müssen jetzt nur darüber nachdenken, wie wir den Weg gehen, und wir sollten ihn, sagt er, gehen als Pilger und als Fremdlinge in dieser Welt. Das ist das, was unser Leben ist und was unser Leben ausmacht. Und wenn man dann den Psalm weiter liest, dann merkt man, wenn man dann den Text im 1. Petrus weiter liest, dann merkt man einen Unterschied zu dem Psalm. Denn jede Reise hat so seine Herausforderung. Und für den Psalmist war die Herausforderung auf dem Weg zum irdischen Jerusalem, also auf dieser Wallfahrt, waren äußerlich. Es konnte ein Sturm kommen, die Sonne konnte brennen, man konnte überfallen werden. Das waren alles äußerliche Gefahren. Und die gibt es ja auch in unserem Leben. Aber die Gefahr, über die Petrus hier spricht, und die Herausforderung, vor der man steht auf dieser Reise ins himmlische Jerusalem, das sind so die inneren Gefahren, die inneren Herausforderungen. Petrus redet eben nicht darüber, dass wir irgendwo überfallen werden können, dass wir irgendwo in einen Sturm hinein können, sondern Petrus sagt, das, was dich auf deinem Weg aufhält, was dich herausfordert, die Gefahren auf deinem Weg, die kommen nicht von außen, sondern die sind in dir drin. Die Kämpfe, die du zu führen hast, den Herausforderungen, denen du dich zu stellen hast, sind nicht äußerlicher Natur, sondern das ist das, was in dir ist und lebt. Und dann sagt er ja, ist dann von 12 bis 16 so, er sehr ausdrücklich, redet er ja davon, wie wir dann auch leben sollen. Und er stellt das erstmal in den Vordergrund. Wir sollen als Christen in dieser Welt eben nicht sagen, naja, wir sind ja nur auf der Durchreise. Es hat ja hier irgendwie sowieso alles keinen Bestand. Von daher ist doch egal, wie wir leben, ist doch egal, was wir tun. Nee, Petrus beschreibt das hier ziemlich genau und sagt, wir sollen Gutes tun, ein gutes Leben leben. Das ist das, wozu wir herausgefordert sind. Was hat das mit einer inneren, mit einer inneren Gefährdung zu tun? Die innere Gefährdung besteht darin, dass dort, wo wir das Leben in dieser Welt und nach außen hin, verächtlich machen, sich in uns auch etwas bildet in Bezug auf den Schöpfer, der diese Welt geschaffen hat. Das, was wir nach außen hin leben, ist immer ein Ausdruck von dem, was in uns lebt. Und was in uns lebt und was uns innen drin bewegt, ist auch immer etwas, was sich dann auch auswirkt. Zum Beispiel auf deine Gottesbeziehung, zum Beispiel auch auf die Beziehung zum Menschen. Und darum sagt Petrus hier erstmal, weil man könnte ja dann auch verächtlich mit dieser Welt umgehen, er sagte, tut Gutes. Und stopft den Leuten, er hat es ja wunderbar formuliert, stopft den Leuten das Maul, die schlecht über euch reden. Warum reden sie schlecht? Naja, weil ihr Christen seid, weil ihr diesem Nazarener folgt. Stopft ihnen das Maul durch das Gute, was ihr tut, ihnen, den Menschen und dieser Welt. Und das ist erstmal wichtig für die diese Pilgerreise, auf der wir unterwegs sind, dass wir es tun, nicht als Menschen, die sich von dieser Welt abwenden, nicht als Menschen, die diese Welt verneinen, sondern wir sind nicht von dieser Welt. Das ist wohl wahr. Aber das heißt nicht, dass wir diese Welt klein und schlecht machen. Wir sind nicht von dieser Welt. Das ist wohl wahr. Aber das heißt nicht, dass wir aus dieser Welt etwas machen, was dem Schöpfer nicht entspricht. Und das ist so, wir hatten das schon ein bisschen länger her, das ist so dieses Nachdenken darüber, wie gehe ich eigentlich in dieser Welt mit dieser Welt um? Bin ich weltsüchtig, dass ich alles von dieser Welt und vom Leben erwarte? Bin ich weltflüchtig, was oft eine, sag mal, Variante der frommen Menschen war? Oder bin ich welttüchtig? Darum geht's. Und da sagt der Apostel Petrus, das ist unsere Aufgabe, in dieser Welt das zu leben, wie man in und mit dieser Welt, auf der Reise, auf der man unterwegs ist, so mit dem Leben umgeht, dass es deutlich wird, dass wir nicht die Welt verneinen, aber dass wir auch nicht die Welt überhöhen, sondern dass wir am Ende uns erweisen als die, die tüchtig sind, in dieser Welt zu leben. Lasko hat es uns ja vorhin erzählt, von seinem Erlebnis in der Türkei. Ja, ist ja schön, wenn die Baptisten es jetzt auch ins Museum geschafft haben. Ist ja in Ordnung. Aber da gehören wir nicht hin. Also als Bildungsansatz, klar. Aber wenn der christliche Glaube, wenn das, was wir als Gemeinde sind, diesen musealen Charakter bekommt, war ja mal ganz nett in früheren Jahrhunderten, aber wenn du dir das nochmal angucken willst, dann geh ins Museum. Das ist nicht das, worum es im christlichen Glauben geht, sondern Petrus sagt, in dieser Welt, in der Zeit, in der wir leben, leben wir das, wovon wir beseelt sind. Und wir sind beseelt davon, dass die Reise, auf der wir sind, nicht hier endet, sondern gen Himmel geht, ins himmlische Jerusalem. Wir wissen, wie wir dort ankommen, nämlich durch Jesus Christus, der sich hingegeben hat für uns, damit wir dort ankommen können. Und wir denken darüber nach, wie wir diesen Weg dann miteinander und gemeinsam gehen. Und so ist es wichtig, meiner Meinung nach, dass wir, die wir nicht von dieser Welt sind, nicht zu Weltfremden werden. Denn ein weltfremdes Christentum ist ein Christentum, was, sag mal, dem Evangelium nicht gemäß ist. Und dann zum Schluss kommt noch mal diese Zusammenfassung, die der Apostel Petrus dann so beschreibt. Ehrt jedermann, habt die Brüder und die Schwester, also die Geschwister lieb, fürchtet Gott und ehrt den König. Und damit macht er auch schon einiges deutlich. Die Klammer ist, ehrt jedermann und ehrt den König. Also ehrt jedermann heißt, wir sollen wirklich Ehre erweisen den Menschen, nicht die, die jetzt nur in der Gemeinde sind, nicht die, die mir sympathisch sind, nicht die, die jetzt irgendwie mein Aussehen haben, die meine Sprache sprechen, sondern Petrus sagt, ehrt jedermann. Und dahinter ist eben diese Erkenntnis, und das ist eben nicht die Frage nach dem Bekenntnis, ist die Erkenntnis, dass wir alle miteinander Kinder Gottes sind. Es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, der seinen Ursprung nicht in Gott hat. Also sind wir alle eigentlich miteinander Brüder und Schwestern. Und wenn wir anfangen, Menschen dann einzuteilen, wodurch auch immer, Sprache, Hautfarbe und, dann versündigen wir uns, dann nimmt unsere Seele Schaden und dann werden wir auf dieser Reise ins Stolpern kommen. Von daher der erste Punkt ist, ehrt jedermann. Und dann zum Schluss aber auch ehrt den König. Und das ist auch so ein bisschen so eine kleine Spitze, weil der König will nicht geehrt werden oder verehrt werden, der König will angebetet werden. Und da macht Petrus deutlich, es gibt in unserem Leben nur einen König, den wir anbeten. Es gibt nur in dieser Welt nur einen König, von dem wir die Knie beugen. Und das ist Jesus Christus. Er ist der Vater im Himmel. Und deswegen setzt er das, Petrus das hier gleich. Also ehrt jedermann und ehrt den König. Weil der König ist auch nur ein Mensch. Vorher in diesen Versen wird ihm beschrieben, wie er eingesetzt ist, um in dieser Welt, die vom Guten und Bösen eben durchwoben ist, auch für Ordnung zu sorgen. Aber der König ist ein Mensch. Und überall dort, wo ein König, ein Regierender, wie auch immer, sich darüber erhebt, da sind wir aufgefordert, ihm nicht mehr zu folgen. Petrus sagt vorher, dass wir untertan sein sollen. Als freie Menschen sollen wir untertan sein. Aber nur so lange, wie der König auch im Hinterkopf behält, dass er ein Mensch ist und kein Übermensch. Und die ganzen Ehrerweisungen, die mitunter Mächtige dann erwarten von ihren Untertanen, machen eben deutlich, dass diese Mächtigen eben von uns keinen Respekt verdienen und erwarten können, sondern wir dagegen aufstehen müssen und es hätten tun müssen in den vergangenen Zeiten, weil wir nur einen haben, vor dem wir uns beugen, das ist Gott selbst. Und dann sagt er, liebt die Geschwister, liebt die Brüder und die Schwestern. Und dann macht er ihm deutlich, dass für den Weg zum himmlischen Jerusalem hin es wichtig ist, dass wir das immer wieder auch entdecken, dass wir nicht alleine unterwegs sind, dass wir miteinander unterwegs sind. Christine hat das ja vorhin so beschrieben, auch mit diesem Gebet, das ist das, worum es geht. Darin drückt sich diese Liebe aus, dass wir füreinander sind. Und dass wir nicht dort, wo dann einer zurückbleibt, einer stolpert, einer hinfällt, dann sagen, okay, wir müssen weitergehen, weil es schon Zeit. Nein, sondern dass wir uns unterhaken und miteinander weitergehen. Das ist das, was diese Liebe meint. Und wenn wir auf diesem Weg zu diesem himmlischen Jerusalem sind, dann sind wir immer unterwegs als Gemeinschaft. Keiner von uns ist dort als Einzelkämpfer unterwegs. Und keiner von uns schafft es auch als Einzelkämpfer. Das Christsein und das Christentum wird gelebt in Gemeinde. Das ist wie mit dem Staat. Den schwachen Staat, den wünschen sich immer die Starken im Lande, die irgendwie alleine zurechtkommen. Ja, kann man so auch denken. Der starke Staat ist für die Schwachen wichtig. Und deswegen ist auch eine starke Gemeinde und eine Gemeinschaft für uns alle wichtig, weil wir alle auch schwach werden. Und dann ist eben nach diesem Punkt, ehrt den Menschen und den König und guckt nach dem, mit dem ihr unterwegs seid. Dieser dritte Punkt, also ehrt den König, liebt die Gemeinde, also ehrt Menschen und König, liebt die Gemeinde und dann sollen wir Gott anbeten. Dann sollen wir Gott das geben, was ihm gebührt. Dann sollen wir, und so beschreibt das Petrus eben, dann sollen wir Gott fürchten. Und diese Furcht hat eben nichts mit Angst zu tun, sondern diese Furcht hat etwas mit Ehrfurcht zu tun. Vor wem beugst du deine Knie in deinem Leben? Wem gibst du eben das, was zu dir und deinem Leben dazu gehört, dem, der dich auf die Reise gestellt hat, auf diese Pilgerreise hin zum himmlischen Jerusalem? Oder hast du da jemand anders im Blick? Das ist auch so die große Herausforderung für unsere Zeiten. Also wie gesagt, Furcht ist ein bisschen ein schwieriges Wort hier, aber wem begegnen wir ehrfürchtig? Vor wem haben wir dann auch so viel Ehrfurcht, dass wir die Knie beugen? Wer ist der, der eigentlich Herr unseres Lebens ist? Und Petrus beschreibt sich ja selber, oder beschreibt es ja selber dann so, dass wir alle Knechte unseres Gottes sind. Und das ist eben die Frage auch, die man sich stellen muss in Bezug auf diesen Weg. Wie sind da so meine Ansätze? was ist eigentlich das, was das Bestimmende ist in meinem Leben? Wer hat mir eigentlich was zu sagen und wer kann mir eigentlich Ratschläge geben? Wer ist eigentlich der Anlageberater für mein Leben? Irgendwie der von der Sparkasse, von der Commerzbank oder Volksbank oder was auch immer? Irgend so ein Karrierecoach? Der bringt dich in dieser Welt irgendwie voran. Wenn du aber wissen willst, wie diese Reise dann gut gegangen werden kann, die im himmlischen Jerusalem endet, dann musst du den fragen, der uns auf diesen Weg und auf diese Reise hin eingeladen und gestellt hat. Wenn wir nun in den Urlaub fahren, egal, Bus, Bahn, Flugzeug, zu Fuß, wohin auch immer, Inland, Ausland, Übersee, dann gibt uns das die Möglichkeit, auch nochmal darüber nachzudenken, wohin unsere Reise eigentlich geht. Ich wünsche uns allen miteinander, dass wir gut hier zurückkommen. Aber es wird der Tag kommen, da wir nicht mehr zurückkommen. An dem Tag werden wir weitergehen, hin zu dem eigentlichen Ziel unseres Lebens. Und das ist das himmlische Jerusalem. Das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, weil dann gerät unser Leben und der Alltag unseres Lebens aus den Fugen. Amen.